Ich habe euch heute Morgen etwas mitgebracht, und zwar einen Mantel. Nicht den schönsten, aber das schönste Exemplar, was ich zu Hause in der Verkleidungskiste meiner Kinder gefunden habe. Hier etwas Mantel-ähnliches, oder stell euch vor, es ist ein Mantel. Wir definieren das jetzt einfach mal so, dieser Mantel. Und von so einem Mantel ist in der Bibel die Rede. Zum Beispiel im 2. Timotheusbrief. Das ist der Brief, Paulus sitzt im Gefängnis, schreibt einen Brief aus seinem Herzen an seinen Kollegen Timotheus, so große letzte Worte. Und mitten in diesem Brief, relativ am Ende, 2. Timotheus 4, Vers 13 heißt es, den Mantel, den ich in Troas bei Carbus zurückgelassen habe, bring mir mit, wenn du kommst. Ich predige seit vielen Jahren. Ich habe eine Menge Christen kennengelernt, aber ich habe noch nie einen Christen getroffen, der gesagt hat, ich komme gerade aus dem Urlaub aus Griechenland, weil ich auf der Suche war nach dem Mantel, um ihn Paulus zurückzubringen. Klar irgendwie, aber diese Aufforderung steht da in der Bibel, dass wir diesen Mantel irgendwie, dass der wieder zu Paulus zurückkommt. Wir lesen die Bibel, wir legen sie aus, wir haben die Frage, was sagt dieser Bibeltext heute, aber was hat er, an wen hat er überhaupt gesprochen, was will er und was für eine Relevanz hat es für mich? Ist da ein Auftrag für mein Leben da dran oder war das nur ein Auftrag, der an Timotheus ging, diesen Mantel zu bringen? Und wenn wir dann den Auftrag in der Bibel irgendwie den Text gefühlt verstanden haben, ist es nochmal was anderes zu sagen, okay, ich versuche den Auftrag, den ich darin sehe, auch zu leben. Ob Timotheus jemals diesen Mantel Paulus gebracht hat, das wissen wir nicht. Aber ich verstehe die Bibel so und diesen Text, dass dieser Auftrag, der galt für Timotheus. Und der hatte eine begrenzte Zeit. Also ihr müsst euch jetzt nicht, wenn ihr bei eurer Bibel lest, über diesen Text stolpert, auf den Weg nach Griechenland machen. Ich glaube, die Zeit ist vorbei für diesen Auftrag. Den Mantel, den lege ich mal hier hin, wir kommen später noch zu dem zurück. Letzten Sonntag waren wir relativ am Ende der Bergpredigt im Matthäusevangelium gelandet. Deutliche Worte von Jesus. Und nachdem die Bergpredigt fertig ist, lesen wir, wie er nochmal rausgeht und er tut Wunder. Und dann kommen wir zu unserem heutigen Kernabschnitt. Und er steht im Matthäusevangelium Kapitel 8 ab Vers 18. Die Menschenmenge, die sich um Jesus drängte, war so groß, dass er seinen Jüngern befahl, mit ihm auf die andere Seite des Ufers hinüberzufahren. Ist der Kontext, bei Jesus ist richtig viel los. Seine Jünger und er sind gefragt, es ist so Momentum da, aber in diesem Momentum merkt Jesus, jetzt ist es gut hier gewesen, aber jetzt geht es auch weiter. Und ich stelle es mir so vor, sie laufen zum Wasser, das ist ja am See Genezareth, da liegt vielleicht schon das Boot und sie wollen gerade einsteigen, Jesus und seine 12 Jünger. Und dann kommt jemand, Vers 19. Da sprach ihn ein Schriftgelehrter an. Meister, sagt er, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Es läuft gerade richtig gut für Jesus. Man kann eigentlich nur sagen, wow, jetzt auch ein Schriftgelehrter, der sagt, yes, Jesus, sei du mein Rabbi, sei mein Meister, ich möchte dir nachfolgen. Ich will von dir lernen, ich möchte dir hinterherlaufen, wenn du auf staubiger Straße läufst. Ich möchte den Staub abbekommen, ich möchte alles sehen, wie du lebst, wie du lehrst, wie du unterwegs bist, wie du betest, wie du Menschen behandelst, wie deine Auslegung der Tora ist. Ich vertraue dir voll, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Was für ein Commitment, was für eine Bereitschaft. Und wir merken, Jesus' Bewegung wächst und breitet sich aus. Und was macht Jesus? Vers 22, Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Vielleicht ist da auch so ein bisschen Ich-Botschaft von Jesus drin, sicherlich viel auch gerade, hey, es war jetzt viel die letzten Tage, auch ich brauche jetzt endlich mal etwas Ruhe. Aber es ist ja eine Antwort auf die Frage oder auf die Bitte des Schriftgelehrten, ich möchte dir nachfolgen. Und Jesus sagt nicht nein, sondern er sagt, schau da drauf, was dieser Dienst auch kostet. Schau mein Leben an, ich bin die ganze Zeit unterwegs, Menschen haben für mich Priorität und ich habe keinen Ort, um mich wirklich auszuruhen. Jesus ist 3 Jahre rumgewandert, war die ganze Zeit unterwegs, war für Menschen da, bis spät in die Nacht. Und die Frage ist, bist du bereit, diesen Preis zu zahlen? Weil das heißt es, Jesus nachzufolgen, ihn zur höchsten Priorität in unserem Leben zu machen. Überleg es dir gut. Triff nicht schnell irgendwie eine Entscheidung. Vielleicht war der Schriftgelehrte einfach noch so weggeflasht, so begeistert von dieser langen Predigt von Jesus. Dann hat er diese Wunder gesehen und dachte, ja, da will ich Teil davon sein und nur auf die Vorteile konzentriert. Aber Jesus sagt, hey, das Ganze hat auch seinen Preis, wenn du mir nachfolgst. Es werden andere Zeiten kommen und das ist auch etwas. Jesus spielt nicht mit ihm, Jesus spielt nicht mit den Menschen, er ist transparent. Er sagt, es ist nicht nur Heilung, es sind nicht nur Hochzeitsfeiern, wo ich den Wein organisiere und wenn alles noch mehr Wein, sondern nein, Nachfolge hat seinen Preis. Begeisterung ist super, aber Begeisterung trägt vielleicht nicht den weiten Weg, sondern überleg es dir, hab kein billiges Ja zu der Nachfolge. Und dann kommt der nächste, Vers 21. Ein anderer, einer von seinen Jüngern, sagte zu Jesus, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Was für ein Schicksalsschlag, er hat seinen Vater verloren. Und Jesus antwortete, das tut mir leid, du bist ein guter Sohn, du setzt die Prioritäten richtig, kümmere dich um deinen Vater, das ist selbstverständlich, das ist wichtig, das geht vor, nimm dir Zeit für die Trauer und dann komm zu mir. Es wäre so schön gewesen, wenn dieser Vers 22 so ähnlich gewesen wäre, vielleicht ein bisschen poetischer. Aber dann lesen wir, was wirklich in der Bibel steht, Vers 22, doch Jesus erwiderte, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Und damit endet dieser Abschnitt im Matthäus-Evangelium. Nichts kommt mehr. Diese Geschichte oder so ähnlich, dieser Abschnitt, das finden wir auch im Lukas-Evangelium. Da geht es dann so weiter, Lukas Kapitel 9 ab Vers 60. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber gehe und verkündige die Botschaft von Gottes Reich. Und wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst mich von meiner Familie verabschieden darf. Und Jesus erwiderte, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Was ist hier los mit Jesus? Ich meine, so gewinnt man nicht wirklich Nachfolger. Das ist zu radikal. Das spricht gegen jede Logik, gegen jede gute Erziehung, gegen mittelgute Erziehung. Wenn ein Vater stirbt, dann ist man bei der Beerdigung dabei, dann hat das Vorrang, egal was es für Termine gibt. Das ist heute so, dafür haben wir ein Gespür. Und wenn man nicht zur Beerdigung seines Vaters geht, dann drückt man damit was aus. Und damals noch mehr, es war undenkbar, das, was Jesus da gerade sagt. Und ich finde es auch null sensibel. Da hat jemand seinen Vater verloren und er sagt, lass die Toten begraben, du folge mir nach. Das ist ein Satz, an den sich Generationen von Christen abgearbeitet haben. Und es gibt verständnisweise so viele Versuche, irgendwie die Härte aus diesen Worten abzuschwächen, das herauszunehmen, das irgendwie so zu biegen oder zu sagen, ja, nee, im Griechischen ist hier was komplett anderes gemeint, das ist nur eine falsche Übersetzung. Weil wir haben das Bedürfnis, irgendwie das zu ändern, das, was hier steht, weil es ist hart. Ich empfinde es als lieblos. Es ist so radikal. Diese Berufungsgeschichte scheint irgendwie oder hat viele Elemente, die an eine Berufungsgeschichte aus dem Alten Testament erinnern. Eine sehr bekannte Berufungsgeschichte. Wir lesen sie in Könige, 1. Könige Kapitel 19. Der Prophet Elia beruft seinen Nachfolger Elisha. Und vielleicht hatten das die damaligen und die Schriftgelehrten auch so im Kopf, diese Stelle. Und ich lese sie uns vor, 1. Könige 19 bis 21. Nachdem Elia vom Gottesberg weggegangen war, traf er unterwegs Elisha, den Sohn Schaphat. Sie waren gerade mit 12 Gespannen am Pflügen. Und Elisha ging hinter dem 12. Paar Rinder her. Elia aber trat zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Da ließ Elisha die Rinder stehen, lief zu Elia nach und bat ihn: Ich will meinen Eltern noch einen Abschiedskuss geben. Dann will ich dir nachfolgen. Und Elia antwortete ihm: Geh nur und kehr um. Aber vergiss nicht, was ich für dich getan habe. Und Elisha wandte sich von ihnen ab, nahm zwei Rinder, brachte sie als Opfer dar. Mit dem Holz des Jochs kochte er das Fleisch, gab es den Leuten zu essen. Und danach stand er auf, folgte Elia und trat in seinen Dienst. Der Mantel an dieser Stelle steht nicht nur für eine Aufgabe, sondern der Mantel steht für eine Berufung, für etwas, was über ein Leben ausgesprochen wird, ein Auftrag, mit dem er unterwegs ist. Und er hat dieses, war eine Symbolik damals, die das deutlich gemacht hat, und er hört das und er stellt die gleiche Frage und er sagt: Ja, geh, mach das. Und er schlachtet die zwei Rinder und das Joch, das verbrennt er. Also er ist wirklich so ein Abschiedsding, er geht zu seiner Familie. Was tut Jesus? In dem stellt es auch was von Flug, die Höheres, die lesen wir etwas. Es ist dieselbe Bitte: Lass mich doch bitte erst nach Hause gehen und Abschied nehmen. Und ich meine, bei Elia war das sogar okay. Aber bei Jesus ist es nicht mehr okay. Und ich würde gerne jetzt diese Stelle irgendwie abschwächen, aber Jesus ist hier wahnsinnig radikal. Und es macht etwas deutlich: Wenn Jesus uns in die Nachfolge ruft oder uns einen Auftrag gibt, dann ist es nicht aufschiebbar. Der Mantel, den Jesus uns über die Schulter wirft, der wartet, glaube ich, nicht auf den passenden Moment. Jetzt ist der Moment, so passend, wie er ist, und auch so unpassend, wie er ist. Und jetzt könnte man sagen: Klar, diese Worte, die sind zu hart, aber ich meine, wir hatten es ja eben schon, der Auftrag von Paulus war an Timotheus. Keiner von euch heißt Timotheus, und auch wenn ihr so heißt, ist es nicht euer Auftrag, weil diesen Mantel gibt es wohl nicht mehr. Außer dass vielleicht eine Kirche darüber gebaut worden, so als Heiliger. Das werde ich nochmal googeln. Oder wer in Griechenland ist, soll auf die Suche gehen, um das herauszufinden. Also, wir sind nicht Timotheus und Elisha sind wir auch nicht. Also ist diese Botschaft auch nicht für uns. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir stehen gerade auch nicht am See Genezareth und sind auch nicht einer dieser dreien. Wir sind nicht der Schriftgelehrte oder der Jünger. Aber es ist, glaube ich, die Frage an uns übertragen: Welchen Mantel hat Gott dir gegeben? Welchen Auftrag hat Gott dir gegeben? Vielleicht hast du was empfangen beim Bibellesen und du gemerkt hast: Ja, hier spricht gerade das Wort Gottes, der Heilige Geist in mein Leben, und macht mir etwas deutlich, was für mich dran ist. Im Gespräch mit anderen, im Gebet, wo man andere sieht. Das Flüstern des Heiligen Geistes, das, was dran ist, da, wozu Jesus uns in seine Nachfolge ruft. Und jetzt kommen wir zu zwei Möbelstücken. Was ist das Lieblingsmöbelstück vom Teufel? Die lange Bank. Ich war ein bisschen faul beim Tragen, ich hätte vielleicht noch eine größere hier organisieren können. Diese Redensart. Ja, ich mache das, ja, ich bin dabei. Aber nicht jetzt. Gott, lass mich zuerst das klären. Lass mich zuerst meine Kinder großziehen. Lass mich erstmal diesen Beruf haben. Lass mich hier in Sicherheit sein. Lass mich das erst mit meiner Ehe geklärt haben. Lass mich einen Partner gefunden haben. Lass mich meinen Vater beerdigt haben. Man kann es unendlich ausschmücken. Welchen Mantel, welchen Auftrag, welche Berufung hat Gott in dein Leben gesprochen? Was ist dran? Und manchmal ist es wie in dieser Berufung ein ganzer Lebensauftrag, manchmal ist es nur ein Auftrag, wie so ein Mantel von A nach B zu bringen. Aber eine Sache, wo du weißt, es ist dran, hier hinzugehen, sich zu entschuldigen. Es ist ja dran, an einer Stelle beim Kollegen endlich mal zu droppen, dass man Christ ist und dass man eine Hoffnung hat, etwas anzusprechen. Die lange Bank ist wirklich so dieses, fühlt sich irgendwie ja ganz gut an, ich mache es irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Und man schiebt es immer weiter vor. Und das sind auch keine schlechten Gründe, warum man das weiter vorschiebt. Und das Argument, seinen Vater zu beerdigen, ist das beste Argument, was man haben kann. Und zu sagen: Jesus, später, aber nicht jetzt, das beste Argument. Aber Jesus ist so radikal, indem er sagt: Nein, in eurem Leben lasst Gott die Nummer eins sein, seine Berufung, seine Nachfolge. Und ja, ich weiß, und Jesus hat auch die 10 Gebote und ist Vater und Mutter ehren und diese Dinge gibt es. Es gibt aber Momente, wo einfach auch gegen andere Ordnung, in denen wir stehen in unserem Leben und auch Verpflichtungen, wir sagen, nein, Jesus, du bist hier die Nummer 1 und jetzt ist es dran. Das liebste Möbelstück des Teufels ist die lange Bank. Das liebste Möbelstück von Gott ist... Also ich habe auch darüber nachgedacht, was könnte das sein? Weil nur negativ, das kann es nicht sein. Und ich glaube, das liebste Möbelstück, was Gott hat, was das ausdrückt, ist der Tisch. Der Ort, wo er mit uns Gemeinschaft haben möchte. Da, wo Menschen zusammenkommen, wo sie auftanken, wo sie gestärkt werden, wo sie auf ihn sich ausrichten. Und das ist das, was wir heute Morgen hier feiern, dieser Tisch. Der Tisch ist klein, wir sind relativ viele und dafür bin ich dankbar. Und wenn er noch größer wäre, könnten wir uns jetzt hier alle hier rumsetzen, zusammenzukommen. Und Jesus hat so oft Menschen, ob das am Tisch war oder im Liegen, das ist jetzt ein Detail, aber zum Essen zusammengerufen, im Himmel. Ganz oft hat er Bilder des Festmahls verwendet. Und das wollen wir heute feiern, weil das ist der Tisch, der Ort der Begegnung untereinander, die Begegnung mit unseren Schöpfern zusammenzukommen. Und wir wollen jetzt dieses Abendmahl feiern. Wir wollen feiern in diesen radikalen Forderungen von Jesus, ihm nachzufolgen, wo wir auch immer merken, wir scheitern, wir wissen es nicht und immer die Frage, okay, was heißt es für mich? Aber es heißt auch nicht immer, das immer nur in kleine Schritte aufzuteilen. Für manche sind so Schritte dran, die wirklich radikal und wild sind. Aber immer wieder in den Wissen, Jesus ist da, am Kreuz ist alles getan, es ist vollbracht, es ist genug. Komm an meinen Tisch. Und dort, wo wir an diesem Tisch sind, wo wir diese Gnade schmecken dürfen, diese Liebe Gottes für unser Leben, dort immer wieder den Mantel Minz zu nehmen, unseren Auftrag, den wir bekommen haben in unserem Leben, den wir immer bekommen, diese Aufgaben und es Gott hinzulegen. Und zu sagen, ja Gott, ich habe diese Tendenz, ich möchte das wegschieben und es ist schwer, die Prioritäten zu setzen. Und zu sagen, Gott, ich lege dir das hin, meine Aufgaben. Amen.